Willkommen, meine Damen und Herren, zum Bericht aus Berlin. Übermorgen wird sich der Innenausschuss des Bundestages mit einem Thema befassen, das Deutschland erhitzt. Offensichtlich manipulierte Asylbescheide. Die Frage, erhalten tausende Flüchtlinge zu Unrecht Asyl? Aufklärung verlangen alle Parteien. Bei der AfD, die heute in Berlin gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin auf die Straße ging, hat man den Eindruck, der Skandal kommt für den Protest gerade recht. Dabei verdeckt dieser Skandal, so unser Autor Thomas Kreuzmann, dass die Praktiken bei der Vergabe von Asylbescheiden auch ohne bewusste Manipulationen höchst fragwürdig sind.
Sie kamen zu Hunderttausenden und bekommen humanitäre Hilfe. Aber der Rechtsstaat muss auch Identitäten, Herkunftsländer und Asylansprüche prüfen. Möglichst schnell, denn die Politik steht unter Druck, den sie massiv ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weitergibt. Die Behörde verdreifachte zeitweise in kürzester Zeit ihr Personal. Vor allem mit Quereinsteigern, ohne Erfahrung mit dem Asylrecht.
Ich bin von Haus aus Geisteswissenschaftler und habe mit der Juristerei eigentlich gar nichts zu tun. Und ich bin über ein Angebot der Bundesagentur für Arbeit damals sehr schnell zum BAMF gekommen.
Der damalige Arbeitsagenturpräsident Weise wurde 2015 gleichzeitig auch Präsident des Bundesflüchtlingsamts. Er entlastete die Arbeitslosenstatistik und füllte so die Reihen beim BAMF. Dafür wurden Anhörer und Entscheider im Schnellverfahren ausgebildet.
Die Ausbildung war keine Ausbildung, das war ein pragmatisches Anlernen. In den Einführungen und Schulungen wurden ganz kurz abrissartig die wenigen ganz relevanten Paragraphen aus dem Asylgesetz und dem Ausländerrecht durchdekliniert. Der Ablauf einmal aufgezeigt, wo kommt der Antragsteller an, was passiert dann, was wird gefragt. Das alles hat zusammen maximal 4 Wochen gedauert.
In knapp einem Monat zum Entscheider, ohne dass etwa wichtiges Wissen über die Lage in Herkunftsländern vermittelt wurde. Alles schnell, schnell. Denn der politische Druck war und ist hoch. So ein weiterer Insider.
Die Kanzlerin hat gesagt, wir schaffen das und das ist umgesetzt worden. Wir hatten 40.000 Bewerbungen, aber bei der Bewerberauswahl wurde vorgegeben, nur die zum Gespräch einzuladen, die möglichst sofort verfügbar sind. Die eigenen Ansprüche, einen Juristen oder Rechtspfleger zu bekommen, hat man hinten angestellt.
Für enormen Arbeitsdruck sorgte auch die private Beratungsfirma McKinsey. BAMF-Chef Weise hatte sie schon in die Arbeitsagentur geholt. Er drückte wie seine Nachfolgerin Jutta Kort aufs Tempo bei Asylentscheidungen.
Eine Zeit lang war die Vorgabe 7 Fälle pro Tag. Es wurde uns so vermittelt, das kam von McKinsey, die hatten das so ausgerechnet, was aber nie jemand geschafft hat. Da wurde sehr hoher Druck gemacht. Später wurde das Tagessoll auf 3 reduziert und schon daran sieht man, wie absurd das vorher war.
Man sagt einem Entscheider, du bringst die Zahlen, die wir dir vorgeben, oder du bekommst eine schlechte Bewertung und dann wird dein Vertrag nicht entfristet.
Eile statt Sorgfalt. Dabei nimmt ein einziger komplexer Fall schon mal einen ganzen Tag und mehr in Anspruch. Der gewünschte Effekt aber ist eingetreten. Wurden 2015 noch 283.000 Erst- und Folgeanträge entschieden, gab es 696.000 und 603.000 Entscheidungen bis 2017. Nur um welchen Preis?
Wir mussten feststellen, dass Leute anerkannt wurden, die überhaupt keine Syrer waren. Wir haben ja die Identitäten nicht geprüft.
Im Zweifelsfall wurde man bei Nachfragen beschieden. Die können dann ja klagen. Dann sollen das die Gerichte klären.
Er sagt, BAMF-Mitarbeiter hätten resigniert und würden im Zweifelsfall lieber Asylsuchende anerkennen, statt sich viel mehr Arbeit mit einer Ablehnung zu machen. Doch das Bild ist uneinheitlich. Tatsächlich wurden etwa in Bremen oder Bingen Asylbewerber auffällig oft durchgewinkt. In Schweinfurt oder Zirndorf dagegen abgelehnt. Bei diesen Strukturen ist sie wohl ein Glücksspiel. Die Entscheidung über Asylanträge im Rechtsstaat Deutschland.
Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius. Guten Abend, Herr Pistorius.
Guten Abend, Herr Baumann.
Herr Pistorius, wenn wir unseren Film anschauen, braucht es nicht auch heute, wo es weniger Flüchtlinge gibt, die nach Deutschland kommen, mehr geschultes Personal beim BAMF?
Natürlich ist das so. Also wir wissen ja, dass damals sehr, sehr viele Menschen mit befristeten Verträgen in kurzen Crashkursen angelernt an die Arbeit geschickt wurden. Und wir wissen, dass leider jetzt gerade diese befristeten Verträge mit Leuten, die angelernt sind inzwischen, die Arbeit können, jetzt keine Entfristung ihrer Verträge kriegen, sondern neue Menschen gesucht werden. Das ist nahezu grotesk. Deswegen wäre es richtig, hier die Verträge zu entfristen mit den guten Leuten, mit den Ausgebildeten, die die Arbeit bereits verstehen, und das Personal aufzustocken.
Jetzt ist das BAMF im Visier der Kritik. Wenn man das Ganze redlich und ernst nimmt, muss man nicht sagen, dass die Politik die Probleme, die sie heute beklagt, letztlich mitverursacht hat. Und wie kommen Sie da raus?
Ich glaube, die entscheidende Weichenstellung war damals, als Herr Weise Präsident des BAMF wurde in Personalunion mit der Rolle des Chefs der BA, dass Output-Steuerung das Credo war. Also möglichst viel, möglichst schnelle Asylbescheide. Wir haben es ja gerade in dem Beitrag auch gesehen. Das geht zulasten der Qualität. Und wenn man dann Kritik oder Hinweise auf Unzulänglichkeiten, Defizite oder Korruption womöglich nicht ernst nimmt, dann geht die Qualität wirklich endgültig den Bach runter und dann passiert genau das, was wir jetzt erleben.
Aber Herr Pistorius, das, was Sie hier heute bei mir im Studio sagen, haben Sie das Ihren Länderinnenministerkollegen und dem Bundesinnenminister auch schon so gesagt? Beziehungsweise wann wird da gehandelt?
Wir haben 2016 nicht damit gerechnet, dass die Entscheidungen teilweise so ein schreckliches Niveau haben würden. Das kann man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BAMF überhaupt nicht vorwerfen. Die haben nach Kräften das getan, was sie tun konnten. Aber wir haben natürlich damit gerechnet, dass das Bundesinnenministerium ein wachsames Auge darauf hält, dass zum Beispiel kein Asylbewerber, egal ob er positiv oder negativ beschieden wird am Ende, dass er auf jeden Fall erkennungsdienstlich behandelt wird. Spätestens ab 2016 war das für uns Standard.
Aber alles, was wir jetzt an Missständen gesehen haben, muss eigentlich die Vorsitzende des BAMF in Nürnberg, Frau Kort, auch wissen oder gewusst haben. Ist sie jetzt noch die Richtige an dieser Stelle?
Sie trifft ja keine Schuld an den Vorgängen bis zu ihrem Amtsantritt am 1. Januar 2017. Und über das ist ja das, worüber wir im Wesentlichen reden. Problematisch ist ihr Kommunikationsverhalten, aber auch das im Bundesinnenministerium, das Kommunikationsverhalten ist sehr fragwürdig. Die Kommunikation hat offenbar überhaupt nicht geklappt. Und wenn solche Frühwarnsysteme, und die ersten Warnungen hat es ja bereits im Herbst 2014 gegeben aus den Außenstellen, wenn so etwas nicht ernst genommen wird, dann passiert genau das mit der Qualität, was wir jetzt gerade erleben, mit verheerenden Folgen für das Vertrauen in eine solche Behörde und den Staat.
Genau, Vertrauen ist Stichwort. Wie kann man verloren gegangenes Vertrauen vor allem in die Politik schnell wieder gut machen?
Es gibt dafür ein ganz einfaches Mittel. Die Probleme eingestehen, Fehler einräumen, sich dafür entschuldigen und schnellstmöglich dafür sorgen, dass die Ursachen der Fehler erkannt, definiert und ausgeräumt werden. Und das glaubhaft, ohne zu beschönigen, ohne kleinzureden, aber auch nicht zu dramatisieren.
Ihre Kollegin, die Bundesjustizministerin Frau Barley, fordert heute eine stichprobenartige und deutschlandweite Kontrolle von Asylbescheiden. Ist das auch ein gutes, ein taugliches Instrument?
Ich erwarte, dass das eigentlich längst in Gang gesetzt worden ist im BAMF. Natürlich muss man jetzt stichprobenartig hinschauen, welche Asylbescheide könnten denn noch falsch sein. Wo gibt es Asylbescheide ohne erkennungsdienstliche Behandlung? Erst wenn man solche Stichproben macht, kann man auch erahnen, wie groß der Umfang der fehlerhaften Entscheidung tatsächlich sein könnte, um dann weiter zu prüfen.
Mir fällt auf, dass selbst der Bundesinnenminister, der ja verantwortlich ist, sagt, er begrüßt einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Tun Sie das auch?
Ich halte viel vor dem scharfen Schwert des Parlamentarismus eines Untersuchungsausschusses. Ich sage nur auch, bis der seine Arbeit beginnt, bis der Untersuchungsauftrag definiert ist und bis dann alles wirklich auf dem Tisch liegt, vergehen 2 bis 3 Jahre. So viel Zeit haben wir nicht. Die Behörde muss schnell überprüft werden. Die Abläufe, das Qualitätsmanagement muss schnell auf Stand gebracht werden. Zum Beispiel auch in der Frage der unterschiedlichen Anerkennungsquoten in den verschiedenen Ländern, in den Außenstellen. Das alles geht so nicht, das muss sofort passieren und hat nicht Zeit, bis ein Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorlegt.
Herr Pistorius, haben Sie besten Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Aus Saarbrücken zugeschaltet ist nun die Fraktionschefin der Linken im Deutschen Bundestag, Sarah Wagenknecht. Guten Abend, Frau Wagenknecht.
Guten Abend.
Frau Wagenknecht, Sie haben die Zustände in der Bremer Außenstelle des BAMF als skandalös kritisiert. Was heißt das konkret? Wird Ihre Fraktion Die Linke jetzt einem Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag zustimmen?
Also auf jeden Fall stehen ja sehr schwerwiegende Vorwürfe im Raum. Also es geht da um Korruption, es geht um Bestechung, es geht um Betrug. Und natürlich muss das rückhaltlos aufgeklärt werden. Und wir warten jetzt ab, wie die Anhörung im Innenausschuss verläuft. Die ist ja am Dienstag. Zunächst mal liegt ja der Ball bei Herrn Seehofer. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass dort vertuscht wird, dass dort nicht aufgeklärt wird und bisher ist ja so gut wie nichts geschehen, dann werden wir natürlich auch über andere Dinge nachdenken.
Ganz kurz, warum sind Sie zögerlicher als die FDP und die AfD, die behaupten, auch aufklären zu wollen? Und das mit der schärfsten Waffe, die Opposition hat, eben mit dem U-Ausschuss.
Na, es geht nicht um zögerlich, sondern es geht uns darum, dass am Ende tatsächlich an den Tag kommt, was dort abgelaufen ist. Ein Urausschuss ist eine scharfe Waffe. Andererseits ist er natürlich auch sehr langsam. Und wir wollen natürlich, dass möglichst schnell auch diese Zustände behoben werden. Und deswegen finde ich, sollte man hier nicht in erster Linie gucken, wie macht man Punkte beim Publikum, sondern wie schafft man es wirklich, dass auch das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat wiederhergestellt wird.
Danke, Frau Wagenknecht, bis hierher. Wir sprechen nach dem nächsten Film gleich weiter. 2 Wochen vor dem Bundesparteitag der Linken schwelt der parteiinterne Streit weiter. Unser Gast, Fraktionschefin Sarah Wagenknecht, wirft der Parteispitze Führungsschwäche vor. Die Parteivorsitzende Katja Kipping kontert. Wagenknecht entferne sich von linken Positionen, vor allem in der Flüchtlingspolitik. Sarah Wagenknecht wiederum arbeitet bereits daran, sich von der Partei unabhängiger zu machen, schmiedet Pläne für eine linke Sammlungsbewegung in Deutschland. Julia Kritjan über einen Streit, der tiefer zu gehen scheint als eine normale Familienfehde.
Ach, Feiern in der Politik. Zum runden Geburtstag von Dietmar Bartsch gibt sich die nahe, nicht ganz so nahe, ja selbst entfernte Verwandtschaft die Ehre. Doch für den Familienzwist sorgen schon die eigenen Parteifreunde.
Damals, wie wir uns kennenlernten, im PDS-Parteivorstand, ich gerade gewählt als junges, motziges, wahrscheinlich auch ein bisschen arrogantes Mitglied, die der Meinung war, den muss man allen mal zeigen, wo es links lang geht.
Viele sagen, das gilt noch immer. Manche aber kritisieren, Wagenknecht habe die Richtung geändert. Heute wolle die Fraktionsvorsitzende auch zeigen, wie es rechts lang gehen könnte. Der Streit eskaliert seit der Bundestagswahl. Seit die AfD in traditionell linken Milieus Erfolge feiert. Bei Protestwählern, sozial Schwachen und in Ostdeutschland. Sarah Wagenknecht will diese Wähler zurückholen. Warnt vor offenen Grenzen für alle und vor Arbeitsmigration in den Niedriglohnsektor. Das geht den besonders Linken in der Linken entschieden zu weit.
Sarah Wagenknecht versucht im Bereich der Migrationspolitik einen Begrenzungsdiskurs in die Partei reinzutragen. Sie und auch viele ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und ich finde es eben falsch, dass man in einer Zeit des Rechtsrucks in diese Richtung tendiert.
Steuert die Linke nach rechts? Die Parteispitze um Katja Kipping und Bernd Rixinger will eine Klärung erzwingen. Ihr Leitantrag für den Parteitag in 2 Wochen fordert explizit offene Grenzen und schreibt vor, wer Rechte bekämpfen wolle, dürfe ihren Forderungen und Redeweisen nicht nachgeben. Eine Kampfansage, die den Parteitag bewusst zum Schiedsrichter erklärt.
Die Partei hat die Aufgabe, dort dann die Richtung zu entscheiden. Das wird sie tun. Die gewählten Vertreter sind schon gehalten, sich an die Beschlüsse der Partei zu halten.
Andere werden noch deutlicher.
Tun sie das nicht, sind sie auf Dauer ungeeignet für ihr Amt.
Längst ist der Streit um Inhalte zur persönlichen Auseinandersetzung geworden, gerne auch auf offener Bühne.
Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion, also ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
Fraktionsspitze gegen Parteispitze. 2 Machtzentren, die sich seit Monaten bekriegen. Kommt es zum Showdown auf dem Parteitag? In 2 Wochen stehen auch die Parteivorsitzenden zur Wahl. Das Wagenknecht-Lager stellt Katja Kipping und Bernd Rixinger mittlerweile öffentlich in Frage.
Laut meinen Beobachtungen gibt es eine Intrige gegen Sarah Wagenknecht, sie aus der Fraktionsspitze zu mobben. Parteivorsitzende sollten eine Partei zusammenhalten, sie sollten vermitteln, sie sollten, wenn Konflikte vorhanden sind, sie nicht weiter eskalieren und sie sollten auch loyal mit einer Fraktionsspitze zusammenarbeiten. All das ist bei den Parteivorsitzenden leider nicht der Fall.
Bisher aber blieb der erwartete Putschversuch von beiden Seiten aus.
Wenn man quasi sagt, die Vorsitzenden machen keine gute Arbeit, muss es jemanden geben, der dagegen antritt. Das ist nicht der Fall.
Parteifreunde und Feinde, beides gibt es reichlich vermuten. Die von Sarah Wagenknecht angekündigte Sammlungsbewegung könnte auch ihre eigene Alternative werden, um sich ein neues Publikum zu schaffen, jenseits der eigenen Partei.
Wir haben es gehört, Frau Wagenknecht, Putschversuch ausgeblieben bis jetzt. Was heißt das 2 Wochen vor dem Parteitag? Werden Sie die Wiederwahl von Katja Kipping und Bernd Rixinger an die Parteispitze unterstützen oder nicht?
Auch wissen Sie, Putschpläne sind wirklich nicht das, was mich umtreibt, sondern mich treibt um, wie wir es schaffen, tatsächlich in diesem Land deutlich stärker in eine Richtung Politik zu machen, die mehr Gerechtigkeit erreicht, die
Frau Wagenknecht,
ich
will nicht
so
unhöflich sein, aber das
werden.
Ist das Programm. Die Frage war, ob Sie die Wiederwahl von Rixinger und Kipping unterstützen oder nicht. Eine sehr klare, einfache Frage.
Naja, das Programm ist das eine, aber wir müssen natürlich konstatieren, dass wir ein Problem haben, da uns vor allem auch Arbeiter, Arbeitslose, Menschen in ländlichen Regionen ja deutlich bei der letzten Wahl weniger gewählt haben als früher. Also wir erreichen bestimmte Milieus nicht mehr und wir sollten uns schon fragen, wie schaffen wir es, diesen Menschen tatsächlich wieder zu erreichen, die für die Linke zu gewinnen. Und ich finde es wirklich zutiefst diffamierend, wenn man mir unterstellt, ich würde rechte Positionen vertreten, weil ich nicht zuschauen will, dass Menschen, die wütend sind, die auch Grund haben, wütend zu sein, am Ende alle von der AfD erreicht werden und abgefischt werden. Das ist
bleiben wir noch mal beim Parteitag. Wenn Sie ganz offensichtlich glauben, mehr Menschen zu erreichen und besser zu sein, warum kandidieren Sie da nicht für den Vorsitz auf dem Parteitag?
Ja, wissen Sie, wenn das zentrale Thema meines Lebens wäre, wie bekämpfe ich die Parteivorsitzenden, würde ich kandidieren. Das ist aber nicht mein Thema. Ich wünsche mir, dass diese unfruchtbaren Streitereien beendet werden. Ich wünsche mir natürlich auch, dass wir inhaltlich sachliche Debatten führen und uns nicht gegenseitig diffamieren. Und wie gesagt, über Flüchtlingspolitik, alle anderen Parteien diskutieren auch darüber. Aber so zu tun, als sei es eine sehr realistische Position, zu sagen, jeder, der möchte, kann kommen, das ist ja völlig absurd. Und deswegen finde ich, also eher hier mit moralischem Rigorismus bestimmte Positionen vertreten werden, sollte man darüber nachdenken, wie machbar ist das tatsächlich.
Das heißt, Sie werden gegen den Leitantrag des Bundesvorstands, in dem von offenen Grenzen die Rede ist, stimmen?
Nein, weil in dem ist ja ausdrücklich nicht von offenen Grenzen für alle die Rede. Also jeder in der Linken, zumindest nach meiner Erfahrung, vertritt, dass es ein Asylrecht für Verfolgte geben muss. Das heißt, für Menschen, die in ihrer Heimat politisch verfolgt sind, muss es offene Grenzen geben. Aber etwas anderes ist ja die Frage der Zuwanderung, der Arbeitsmigration.
Ist dieser Programmstreit, der nach wie vor existiert, auch einer der Gründe, weshalb Sie arbeiten an einer neuen linken Sammlungsbewegung, wie Sie es genannt haben, der Linken in Deutschland?
Nein, weil das ist mir viel zu kleines Karo. Hier geht es nicht um innerparteiliche Auseinandersetzungen, sondern mir geht es um die Frage, wie schaffen wir es, eine andere politische Mehrheit wieder zu erreichen. Ich meine, die SPD schafft sich ab, sie taumelt in dieser großen Koalition, sie ist immer weniger erkennbar. Die Linke allein steht bei 10%, das ist schön, aber es ist eben nicht ausreichend. Und deswegen möchte ich, dass all diejenigen sich zusammenschließen, endlich wieder in diesem Land Sozialstaatlichkeit wollen, Friedenspolitik. Das ist das Anliegen, das steht dahinter.
Kurze Frage zum Schluss, Frau Wagenknecht. Sie hatten diese neue Sammlungsbewegung bereits für den Frühsommer angekündigt. Wann kommt sie denn jetzt?
Also der Start wird im September sein, weil ich mich schon habe überzeugen lassen, dass man nicht in einen Aufmerksamkeitswettbewerb mit der Fußball-Weltmeisterschaft treten sollte. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil ich freue mich über die vielen positiven Reaktionen, die ich jetzt schon bekomme. Und ich merke, da ist auch tatsächlich ein großes Potenzial, sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern, die mir schreiben, Dankeschön. Jetzt schon, als auch bei vielen, die eben in anderen Parteien organisiert sind und da unzufrieden sind, gerade auch in der SPD.
Dankeschön, Frau Wagenknecht, für dieses Gespräch. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dieses Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. So viel heute von uns. Mehr zum Thema BAMF gibt es heute nach dem Tatort bei Anne Will. Und am kommenden Sonntag startet Tina Hassel die Reihe unserer Sommerinterviews, und zwar mit der SPD-Chefin, mit Andrea Nahles. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten.